die haben sie von den Sumerern und anderen Kulturen. Da werden die nämlich schon genauso erzählt. Und da haben wir sogar aus Jahrtausenden vorher, haben wir Keilschrifttafeln, in denen solche Fabeln bereits stehen. Sie sind also sozusagen die älteste Literatur der Menschheit.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja gerade in diesem Podcast sehr viel über Platon gesprochen und davor auch über die Vorsokratiker und natürlich über Sokrates auch. Und jetzt wollte ich den Blick mal wieder ein bisschen weiten in der griechischen Antike und mal ein paar Folgen machen über Themen, an die man vielleicht nicht sofort denkt, wenn man an griechische Philosophie denkt, aber die doch etwas damit zu tun haben und die uns heutzutage auch noch irgendwie beeinflussen. Und zwar sprechen wir in dieser Folge mal über jemanden, der eigentlich kein Philosoph ist, aber dessen Namen ihr sicherlich alle kennt, und zwar Aesop und im Speziellen seine Fabeln. Die haben wir bestimmt alle als Kinder schon mal gehört, entweder die Originalen oder Abwandlungen davon. Die von der Schildkröte und dem Hasen zum Beispiel ist eine sehr bekannte. Es gibt aber auch immer noch Sprichwörter, die wir benutzen, also den Füchsen sind die Trauben sauer. Es gibt im Englischen zum Beispiel diesen Ausdruck Cry Wolf, also Wolf rufen, ne, der auf eine dieser Fabeln vom Schäfer und dem Wolf zurückgeht. Und was mich auch nochmal jetzt interessiert ist, das ist ja ganz interessant, dass wir so früh in der menschlichen Geschichte diese Erzählung haben über die Tiere, die ja auch immer eine Moral mitbringen. Was ist das eigentlich für eine Moral und wie fängt das eigentlich alles an? Und darüber spreche ich jetzt mit Niklas Holzberg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und bevor unser Gespräch so richtig losgeht, wollte ich euch hier nochmal daran erinnern, dass ihr Geister finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Da würde es uns am meisten bringen, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließen würdet. Die kostet 48 Euro. Und dann kommt ihr zum Beispiel auf den Geister-Discord-Server drauf. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Wenn ihr wollt, dass dieser Podcast immer so weitergeht, dann schaut da gerne drauf. Aktuell ist es übrigens so, dass ich versuche, 2 Folgen im Monat hier vor der Paywall zu machen. Und eine davon ist die hier über die Fabeln und die geht jetzt weiter. Niklas, du hast mir das Du angeboten. Du bist emeritierter Professor für klassische Philologie an der LMU München. Wie bist du denn ursprünglich, oder wie hat das angefangen, dein Interesse für Aesop und seine Fabeln?
Ich habe mich in meinem Fach vor allen Dingen immer für Literatur interessiert, die an der Uni wenig behandelt wird. An der Uni werden halt die klassischen Autoren behandelt, aber Aesop, der törichterweise als Kinderlektüre gilt, er war aber von der Antike keineswegs so gedacht, wird immer so ein bisschen ausgeklammert. Ich habe das mit mehreren Autoren gemacht und dadurch bin ich dann auch relativ bekannt geworden, weil man im angelsächsischen Raum da etwas anders denkt und diese Autoren auch behandelt.
Ah, warum ist das so unterschiedlich?
Bei uns ist Latein und Griechisch stärker an der Schule orientiert. Und die Schule hat nun mal ganz bestimmte Autoren, die sie immer wieder liest, weil sie glaubt, dass die Schüler daraus was lernen können. Und da gehört Aesop eben nicht dazu. Da gehört nur einer von seinen Nachahmern dazu, Phaedrus heißt der. Der hat in Rom im 2. Jahrhundert nach Christus Fabeln verfasst und hat sich an Aesop angelehnt. Er nannte sein Werk Aesopische Fabeln.
Ich bin auch jetzt nur noch mal drüber gestolpert. Weißt du warum? Weil Platon im Phaidon, also Sokrates in Platons Phaidon, sitzt ja in seiner Gefängniszelle und da heißt es irgendwie, er dichtet Fabeln oder dichtet aesopische Fabeln um, irgendwie sowas, genau. Und da hat es nochmal bei mir geklingelt und erst dann habe ich, glaube ich, so richtig selber nochmal mich dran erinnert, ach so, das ist die gleiche Zeit. Also auch damals schon quasi gab es diese Fabeln.
Ja, und außerdem haben Sokrates und Aesop was gemeinsam. Von Aesop wird erzählt, dass er durch die Lande gezogen ist und überall Fabeln erzählt hat und manchmal auch solche, die Leute geärgert haben, weil er über sie sprach und ihnen dann plötzlich nachwies, dass sie habgierig sind oder sonst irgendwas. Und so kam er auch nach Delphi und da hat er die dortigen Priester beschimpft, indem er ihnen Fabeln erzählt hat, die diese Priester lächerlich machten oder gar moralisch als negativ darstellten. Und daraufhin haben sie ihn gezwungen, von einem Felsen herabzuspringen. Sie haben also einen Justizmord begangen und dasselbe ist Sokrates ja auch passiert. Und gemeinsam haben sie ja auch, dass sie sich ans einfache Volk wenden, dass sie keinen Reichtum oder sonst irgendwas anstreben, sondern immer ihre Geschichten erzählen. Platon, Sokrates bei Platon eben seine Ideen über Philosophie und Aesop seine Geschichten, aus denen die Menschen was lernen sollen. Da ist eine enge Gemeinsamkeit. Außerdem beide äußerlich hässlich, sehr hässlich, ne? Aber in ihnen drin ist der Geist. Ne? So. Und aufgrund dieser Gemeinsamkeit fängt Sokrates im Gefängnis an, äsopische Fabeln von der Prosa, denn die wurden normalerweise in Prosa erzählt, in Dichtung umzusetzen. So.
Genau, es hat ja bei Aesop auch sowas, oder zumindest gibt es ja unterschiedliche auch überlieferte Geschichten, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt ja auch so diese Sage, er wäre bei der Sklave des Krösus gewesen und hätte da so einen Hofnarrencharakter gehabt.
Das sind alles Anekdoten, die irgendwann mal jemand zu einem richtigen Roman zusammengesetzt hat, dem Aesop-Roman. Und der endet mit dieser Geschichte in Delphi, wo er da einem Justizmord zum Opfer fällt.
Weil das finde ich auf jeden Fall interessant, dass wir heute quasi denken, ja, das sind Tiergeschichten und dann noch darüber hinaus, naja, die haben halt so eine Moral und die Moral wird ja immer als sowas recht Allgemeines dann gesehen. Traue keinem Schmeichler oder sowas. Aber dass das eigentlich ja auch eine politische Sprengkraft hat und vielleicht auch damals über diese Bande der Tiere erzählt wurde, damit man eben nicht genau sagen wollte, ja, der König ist raffgierig, sondern man hat dann den Löwen genommen oder so. Das ist natürlich total spannend. Aber bevor wir dazu kommen, was wissen wir denn überhaupt über Aesop erstmal?
Also das Einzige, was von einem Historiker erwähnt wird, ist eben dieser Justizmord. Und das ist der Historiker Herodot, der Vater der Geschichte, der Mitte des 5. Jahrhunderts sein Geschichtswerk schrieb. Und da kommt Aesop einmal vor und wird auch als Sklave bezeichnet. Mehr ist historisch nicht fassbar. Alles, was danach kommt, ist Anekdote, Erfindung, auf ihn zugeschnitten. Meistens als Rahmen für irgendwelche Fabeln wird was von ihm erzählt und dann kommt eine Fabel rein. Denn, das muss ich gleich sagen, Fabeln sind von Haus aus keine eigene Literatur, sondern sie werden in andere Zusammenhänge eingebaut. Ja, also zum Beispiel, das ist das bekannteste Beispiel, bei Livius, das ist der Geschichtsschreiber, steht die Geschichte, wie die Plebejer in Rom gegen die Patrizier eine Revolution gemacht haben und dann aus der Stadt raus sind und sich als Handwerker und so weiter geweigert haben, der Oberschicht noch was zu liefern. Und daraufhin ist ein Patrizier zu ihnen gegangen, um sie zurückzuholen, ja, ihren Streik zu beenden. Und da hat er ihnen eine Fabel erzählt, die auch von Aesop stammt, nämlich die Geschichte vom Magen und den Gliedern. Die Glieder haben eines Tages Streik gemacht gegen den Magen und gesagt, du kriegst nichts mehr von uns, denn du sitzt ja einfach faul in der Mitte und tust nichts dafür. Ja, und dann sind sie alle eingegangen, weil der Magen ihnen eben keine Nährstoffe mehr gegeben hat. Und also haben sie schleunigst wieder ihn beliefert. Und daraufhin sind auch die Plebejer wieder nach Rom zurückgekehrt. Was natürlich völlig lächerlich klingt, so beendet man keine Revolution. Aber das wird erzählt.
Ja, was ist denn eine Fabel eigentlich, wenn wir über Aesop jetzt erstmal nichts Genaues wissen? Denn wir haben in dem Podcast auch schon mal, wird es auch bald nochmal eine Folge geben zu Analogieargumenten. Das ist ja ein Ding, das es in der Philosophie stark gibt, dass man eine Analogie aufmacht und dann sagt, naja, diese eine Sache ist eigentlich wie diese andere Sache. Wir haben neulich auch eine Folge gemacht zum Höhlengleichnis. Das ist ja ein Gleichnis, also das versucht auch eine Geschichte zu erzählen, die sich dann interpretieren lässt. Wir haben sogar auch mal, fällt mir gerade auf, eine Folge gemacht zu Gedankenexperimenten in der Philosophie. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Da sagt man, stell dir mal vor, du wärst so und so. Und dieses Wort Fabel, ich meine, das kennt ja jeder im Deutschen. Wenn man jemanden fragt, was ist eine Fabel, dann würde man sagen, ja, das ist irgendwie so eine Geschichte mit einer Moral, mit Tieren wahrscheinlich, würden noch viele Leute sagen, wobei das wahrscheinlich gar nicht so zutrifft.
Wobei das mit den Tieren nicht mal ursprünglich ist. Aesop selber hat auch von Menschen Fabeln erzählt. Es ging ihm vor allen Dingen darum, an Beispielen zu zeigen, wie Menschen sich falsch verhalten und das satirisch aufzuspießen, kann man sagen. Die Fabeln haben einen sehr stark satirischen Charakter. Nehmen wir doch einfach doch jetzt mal ein Beispiel. Da sitzt also ein Rabe auf einem Baum und hat ein dickes Stück Käse im Mund. Ne? Und da kommt der Fuchs, der natürlich den Käse haben will und sagt zu dem Raben, du kannst doch so wunderschön singen, kannst du mir mal nicht ein Lied vorsingen? Und der Rabe ist eben dumm, macht seinen Schnabel auf und der Käse fällt raus und der Fuchs sagt, naja, Pech gehabt und geht davon. Und was wir daraus lernen sollen, dass wir nicht so eingebildet sein sollen, dass wir Dinge können, die wir in Wirklichkeit gar nicht beherrschen. Ne? So einfach. Und meistens wird das dreizeilig erzählt. Der erste Teil ist eben, der Rabe sitzt auf dem Baum und der Fuchs kommt vorbei. Das ist die Ausgangssituation. Und dann kommt das Gespräch zwischen den beiden. Der Fuchs sagt, du kannst das so schön singen. Und dann sagt der Rabe, ja, das kann ich, macht seinen Schnabel. Und dann kommt im dritten Teil eben die Moral von der Geschichte, die das umsetzt auf unsere menschliche Alltagserfahrung. Weil wir ja alle Leute kennen, die aufschneiden, was sie alles Tolles können, obwohl sie es nicht können.
Ja, interessant. Und gleichzeitig hat man da ja auch direkt das Gefühl, ich glaube nämlich bei mir stand was anderes in irgendeiner Fabelsammlung, die ich gelesen habe, wo es eher so hieß, traue keinem Schmeichler. Also wenn jemand zu doll irgendwie sagt, ja, du bist ja so toll und sowas, dann soll man da die Lunte riechen.
Das könnte man unter diese Fabel auch schreiben, weil der Fuchs sich ja hier als Schmeichler betätigt.
Wie ist das denn ursprünglich, wo das, also wenn wir jetzt sagen, wir wissen nicht so viel zu Aesop, diese Fabelsammlung und dann diese Moralsprüche. Es ist ja so, dass tatsächlich in den meisten Ausgaben, die wir haben, ist erstmal der Text, der ist dann so und so übersetzt, mal ausgeschmückter, mal weniger. Und dann ist tatsächlich immer unten ein Satz, eine Moral. War das auch schon die Ursprungsform, dass quasi die Interpretation immer auch direkt mitgeliefert wurde?
Ja, denn wie ich ja sagte, diese Fabeln waren in Kontexte eingebunden. Und dann wurde die Geschichte erzählt, zum Beispiel von einem Redner, ne, der als Beispiel so eine Fabel erzählte. Und dann legte er sie aus. Das heißt, es ist von vornherein da. Und erst viel später ist man hergegangen und hat mehrere Fabeln zusammengestellt und hat dann oft die Auslegung schon davor gesetzt. Hört zu folgendem Thema könnt ihr, wenn ihr mal wieder eine Rede haltet, folgende Fabel benutzen. Ne? Und dann sind Buchausgaben entstanden, da stand dann immer Aesop drüber, aber das stammt mit Sicherheit nicht von ihm, das merkt man schon an der Sprache. Sie stammen zum Teil erst aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, während man ihn etwa ins 7., 6. Vor Christus setzt. Ne? Aber die sind alle in derselben Weise angelegt, eine Fabel wird an die andere gereiht, wie du ja gerade gesagt hast, und dann ist auch immer die sogenannte Moral dabei. Ne?
Und kann es dann sein, dass Aesop eigentlich nur, wie man es auch ja manchmal bei Homer sagt, jemand war, der das einfach gesammelt hat irgendwann und dann quasi als Buch rausgebracht hat und deswegen damit in Verbindung steht?
Nee, so weit ist es nicht gekommen. Aesop hat kein Buch veröffentlicht, der hat nur mündlich. Genauso wie Homer, der hat auch nur mündlich. Das heißt, bei Homer ist es ein bisschen anders, der fängt an aufzuschreiben, das stimmt. Aber Aesop hat nie aufgeschrieben, hat immer nur erzählt. Wahrscheinlich steht dieser Name, den man auch nicht weiter erklären kann, steht für einen professionellen Fabelerzähler, der möglicherweise nicht einmal Grieche war, denn die Griechen haben diese Fabel nicht selber erdacht, die haben sie von den Sumerern und anderen orientalischen Kulturen. Da werden die nämlich schon genauso erzählt. Und da haben wir sogar aus Jahrtausenden vorher haben wir Keilschrifttafeln, in denen solche Fabeln bereits stehen. Sie sind also sozusagen die älteste Literatur der Menschheit.
Ja, wieso?
Wenn man zusammensitzt und in der Antike saß man natürlich öfters zusammen, vor allen Dingen im Winter am Ofen und so weiter, fängt man an, Geschichten zu erzählen. Und warum dann nicht auch solche, ne, aus denen man was lernen kann? Denn die Leute wollen ja auch über Gott und die Welt reden und so eine Fabel führt in so eine Thematik noch am schnellsten ein, weil sie am leichtesten zu verstehen ist. Ja. Es ist so ähnlich wie bei Märchen. Ne? Selbst aus Märchen kann man ja eine Moral ziehen, wenn man so will. Schneewittchen, trau keiner Hexe oder was weiß ich, ist ja egal. Ne? Aber irgendwas kann man auch daraus lernen. Oder Hänsel und Gretel, geht nicht einfach in den Wald, ne? Da könnte eine Hexe drin sein oder so. Das ist irgendwas, wollen diese Geschichten ja auch immer an Lehre vermitteln.
Nur, dass ich jetzt vielleicht einmal nochmal klar kriege, wie kommt es dann, dass diese Fabeln mit diesem Namen Aesop verbunden werden und wie ist vielleicht die Auswirkung dessen in der griechischen Antike, kann man das sagen? Du hast gerade gesagt, die werden quasi immer in anderen Texten, wird das kurz erwähnt, dass es da auch diese aesopische Fabel gibt?
Ja, ja, naja, nicht erwähnt, sondern immer, wann der Name auftaucht, er taucht, wie gesagt, im 5. Jahrhundert zum ersten Mal auf in diesem Geschichtswerk von Herodot. Aber er war sicher schon früher bekannt, weil nämlich schon aus dem 7., 6. und 5. Jahrhundert auch Fabeln bekannt sind, die von irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Textzusammenhängen erzählt werden. Und die sagen dann oft, das ist eine aesopische Fabel. Ja, verstehst du so? Aber woher sie den Namen haben und wie sie dazu gekommen sind, ihm das zuzuweisen, das können wir nicht mehr sehen. Irgendwann ist der Typus des Fabelerzählers, der durch die Lande zog und seine Fabel erzählte und dafür wahrscheinlich dann Essen und was zu trinken bekam, der ist in dieser Figur Aesop sozusagen vereint. Aber wo der Name herkommt, weiß niemand. Er soll ein Sklave aus Kleinasien, also aus der heutigen Türkei gewesen sein. Mehr ist wirklich, wird nicht gesagt. Platon selber erzählt übrigens auch Fabeln in seinen Werken. Also das, oder lässt Sokrates welche erzählen, ne? Das kommt sogar öfters vor, nicht nur im Phaidon.
Du hast gerade gesagt, wir haben das schon vorher, also wir haben das schon in Mesopotamien zum Beispiel, sind mit der Keilschrift festgehalten worden, die Fabeln. Sind das auch Tiergeschichten dann damals gewesen? Also auch diese tatsächliche Form, ja?
Ja. Und sie haben ja auch, vergiss es nicht, sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Gleichnissen, die Jesus Christus im Neuen Testament erzählt. Die haben ja auch immer eine Lehre. Die nennt man Parabeln. Ne? Während im Gegensatz zu den Fabeln, weil bei Christus meistens ja keine Tiere sind, sondern eigentlich nie, sondern immer Menschen. Aber trotzdem sind sie vom Typ her ganz ähnlich. Es gibt auch Zusammenarbeit zwischen Fabelforschern und Parabelforschern, weil das alles aus derselben Ecke kommt, denn auch Jesus Christus hat ja orientalische Wurzeln. Ne? Es läuft alles irgendwie auf orientalische Kulturen hinaus. Und man weiß ja, dass die Orientalen gern erzählen. Denkt nur an die Geschichten von Tausend und eine Nacht.
Das ist, finde ich, interessant, wenn man die liest, die Fabeln. Weil ich meine, man nimmt sich dann so ein Buch von der äsopischen Fabeln und liest rein und kann sich ja dann auch erinnern an, ach ja, habe ich schon mal gehört, irgendwie Schildkröte und Hase oder so. Oder eben.
Ja, du sagtest ja Sprichwörter, ne? Sich mit fremden Federn schmücken ist zum Beispiel eins. Weil eine Dohle sich unter die Vögel mischt, indem sie dann so tut, als sei sie ein Singvogel.
Ne? Mhm. Oder die Löwenbeute aufteilen oder so in der Art gibt es auch, ne? Also oder The Lion's Share gibt es auch auf Englisch.
Löwenanteil.
Also, Löwenanteil, genau das ist es, ja.
Geht der Löwe mit einem Schaf und einer Ziege und noch irgendeinem schwachen Wesen auf die Jagd und als dann die Jagdbeute aufgeteilt wird, nimmt er sich praktisch alles, weil er eben mächtig ist. Und das nennt man dann Löwenanteil, er kriegt praktisch alles.
Das ist auch so ein Startup, da habe ich manchmal jetzt Werbung bekommen für, dass die verkaufen irgendwie Essen oder so, dass man sich liefern lassen kann oder sowas. Die heißen zum Beispiel Löwenanteil. Also wir merken diese Begriffe, ne, dass die uns bis heute tatsächlich prägen.
Die wurden schon in der Antike sprichwörtlich verwendet.
Ja, ist das so, dass quasi damals auch das schon geflügelte Worte waren, Dinge aus den Fabeln?
Und die Leute haben sofort kapiert, um was es geht.
Ja, das ist interessant, weil ich finde, auch wenn man sie jetzt nochmal liest, versteht man auch direkt, wieso. Also, wenn man jetzt als Erwachsener dieses Fabelbuch sich anguckt, dann denkt man ja so ein bisschen, okay, das sind jetzt vielleicht irgendwelche Kindergeschichten, vielleicht kenne ich die auch schon halb, jetzt lese ich die mal. Aber ich finde erstaunlich, auch in der Kürze, erstmal, wie witzig das oft ist. Also, ich habe eine Fabel gelesen vom, ich glaube, es ist der Frosch und die Maus oder so, und die fing direkt an, irgendwie, der Frosch war ein Schurke und sah sich nur in seinem Teich um, wem er ein Unheil tun könnte oder irgendwie so war der Satz. Und da, man muss schon direkt lachen. Also, ich finde diese, das Erste, was die Fabeln natürlich haben, also, wenn sie um Tiere gehen, ist ja immer diese Identifikation von Tieren erstmal mit Charaktereigenschaften. Es ist natürlich so, dass die manchmal wahrscheinlich an sich Sinn ergeben, vielleicht sogar wissenschaftlich Sinn ergeben, wenn wir sagen, der Fuchs wird immer als listig gezeichnet, dass wir sagen können, ja, Füchse haben auch eine gewisse Cleverness, aber bei manchen hat man ja auch so Hochmut zum Beispiel oder sowas, ne? Oder den Löwen wird so eine Großkotzigkeit irgendwie dargestellt. Und das finde ich erstmal interessant, dass man irgendwann in der Kultur dazu kommt, zu sagen, diese Tiere haben eigentlich menschliche Eigenschaften und aber auch wir erzählen es irgendwie so, dass es wirklich auch witzig ist. Also ich finde, man fragt sich dann tatsächlich, weil wir haben ja quasi, das ist ja fast die kürzeste Form einer Geschichte. Wir haben ein kurzes Setup, dann haben wir einen Turn und dann haben wir am Ende die Moral davon. Und man will tatsächlich immer wissen, wie geht's jetzt weiter und auch diesen Figuren dabei zuschauen, obwohl wir ja fast gar nichts über die wissen. Und es ist wahrscheinlich, weil Tiere so universell sind und diese Charaktereigenschaften, die damit verbunden werden, dass es tatsächlich jedes Kind verstehen kann, worum es geht.
Sie sind so einfach gebaut, dass jeder sofort weiß, um was es geht. Und dass sie manchmal auf einen Witz rauslaufen, klar, das liegt ja nahe. Zum Beispiel, wenn die Mäuse krank sind und dann kommt die Katze und fragt, ich bin der Doktor Katze, kann ich irgendwas helfen? Und dann sagt die eine Maus, ja, indem du jetzt sofort verschwindest. Ne? Selbst solche Fabeln gibt es, die bestehen dann bloß aus drei Zeilen. Aber sie werden auch Aesop zugewiesen.
Was ist denn das Besondere an den Tieren hier, die auftreten?
Naja, ihnen sind alle bestimmte Charakterzüge zugeordnet. Der Löwe ist eben der Herrscher, der aber sehr eingebildet ist, den man schmeicheln muss, sonst frisst er einen auf. Ja, der Fuchs ist schlau, ne? Und der Wolf ist bösartig und frisst gleich immer jemanden. Ne? Deshalb wird er allerdings auch manchmal enttäuscht. Nicht alle haben ganz bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Das kommt ganz drauf an, aber Fuchs, Wolf und Löwe, das sind so die traditionellen Tiere, die immer wieder in denselben Rollen auftreten. Das ist ja auch sinnvoll, dann weiß man immer gleich Bescheid, ne? und ahnt, wie es ist ja auch immer ein Wartespiel, ne? Die Geschichte fängt an mit einem Löwe und dann ahnt man schon, worauf es hinausläuft, ne? Und das soll man ja auch. Man soll ja mitdenken und soll dadurch die Moral sogar noch besser erfassen.
Ja, stimmt. Manchmal sind die nicht gleich in ihren Charaktereigenschaften. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Schildkröte bei der Fabel von der Schildkröte und dem Hasen ja eigentlich schlau ist, also weil der Hase sich verausgabt und sie auch verspottet und so und dann einschläft und dann gewinnt die Schildkröte das Rennen, so slow and steady wins the race, aber...
Die Schildkröte ist durchaus nicht immer schlau. Es gibt zum Beispiel eine Fabel, wo eine Schildkröte unbedingt fliegen lernen möchte.
Genau.
Das und dann kommt der Adler und sagt, okay, kannst du haben, greift sie und schmeißt sie dann aber aus der Luft runter und dann im Fallen sagt sie, wie dumm war ich, dass ich fliegen wollte. Da ist sie also zum Beispiel töricht, ne?
Eine Sache, die mir auffällt, wenn wir aus so einer Storytelling-Perspektive draufschauen, ist, dass das natürlich unheimlich dicht ist, aber durch diese Moral, die da drin ist, also dass wir wirklich merken, nicht nur es macht was mit uns, sondern es erzählt uns vielleicht auch was über das Leben, das macht schon auch diesen Gehalt aus, habe ich das Gefühl, dass die Fabeln sich so lange tragen und dass man auch so eine Verbindung dazu aufbauen kann, weil sonst wäre es wahrscheinlich sehr schwer, eine Geschichte zu erzählen über ein paar Tiere, die machen irgendwas und am Ende lebten sie fröhlich miteinander. Das ist ja selten am Ende, was passiert, sondern meistens will jemand etwas, dann funktioniert es nicht und dann sollen wir etwas daraus lernen. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so eingängig und so langlebig, oder?
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Es wird meistens irgendetwas erzählt, was eben dann doch nicht so glücklich verläuft, ne? Und der Tod spielt eine große Rolle und solche Dinge, ne? Also von daher immer gut nachvollziehbar. Nichts mit Happy End, das ist ganz selten.
Kann man denn sagen, was für eine Moral da im Großteil immer durchkommt am Ende? Weil ich finde es gar nicht so leicht, zusammenzufassen, zu sagen, man muss so und so sein.
Es ist eine ganz normale bürgerliche Moral. Man hat früher immer gedacht, weil ja Aesop Sklave ist, dass hier auch zum Beispiel so ein bisschen das Los der Sklaven mitbedacht ist und dadurch so ein bisschen revoltiert wird gegen die Oberschicht. Da hat es mal einen Aufsatz gegeben, der hieß Der Aufstand der Fabel. Da wurde dann also gesagt, dass Fabeln erzählt werden, um gewissermaßen zu revolutionieren. Aber das ist wohl nicht der Fall. Denn Fabeln werden ja zum Beispiel auch von den Angehörigen der Oberschicht erzählt, zum Beispiel von diesem Patrizier hier, der die Plebejer da nach Rom zurückholen will. Davon ist man doch wieder abgekommen. Dass es irgendwie die Artikulation sozialen Aufbegehrens sein könnte. Das ist es sicher nicht.
Ist es aber das gar nicht? Weil wenn dann zum Beispiel die Löwen als gierig kritisiert werden und so?
Gar nicht, kann man nicht sagen. Dieser Phaedrus, der in Rom Anfang des 2. Jahrhunderts gelebt haben dürfte, der hat manchmal so Züge, wo man dann merkt, es ist doch eine Kritik an den Oberen. Ne? Seine erste Fabel ist da ganz auffällig. Da ist also ein Wolf an einem Bach und unterhalb des Baches, wohin der Bach fließt, ist ein Lamm. Und dann sagt der Wolf zum Lamm, du trübst mir das Wasser. Dann sagt das Lamm, das geht doch gar nicht, du bist doch oberhalb, ne? Du würdest mir das... Und dann sagt der Wolf, ja, aber ich bin mächtiger als du und frisst es. Das heißt also, er hat nicht mal eine vernünftige Begründung fürs Fressen, er frisst es einfach. Und vorher denkt er sich irgendeine Lüge aus. Da steckt so ein bisschen Kritik durchaus an der Oberschicht drin.
Ja, das ist ja sehr aktuell eigentlich, kann man auch sagen, dass man genau um so Herrschaft zu beweisen, eine Geschichte erzählen muss, die dazu passt. Also es ist ja auch quasi, eigentlich erzählt er auch eine Fabel, ne? Also nicht ganz, aber er denkt sich eine Lüge aus in der Geschichte, um dann das Lamm fressen zu können. Man hat oft das Gefühl, man soll auf der Hut sein in der Gesellschaft, oder? Also wir merken, diese Tiere sind nicht sicher, es lauern überall Gefahren und sie wollen aber auch immer irgendwas. Das lässt sich bei Tieren natürlich leicht erklären, weil Tiere eigentlich immer ja fressen wollen oder Schutz brauchen irgendwie. Und dann gibt es meistens eine Gefahr und dann müssen sie versuchen, damit irgendwie umzugehen. Und das eigentlich ist listiges Verhalten immer wichtig, muss man sagen. Oder man soll sich hüten, ja. Man soll nicht einfach so einen Pakt eingehen, bei dem man dann am Ende nicht weiß, was dabei rauskommt.
Da gibt's ja dann die Redensart Wolf im Schafsfell, ne? Der Wolf, der sich als Schaf verkleidet und sich dadurch als harmlos ausgibt, es aber nicht ist.
Wie wurden denn, was kann man noch sagen, die Fabeln dann aufgenommen, vielleicht von anderen Denkern? Ich habe gehört, dass die Stoa zum Beispiel sich auf die Fabeln bezogen hat. Was kann man dazu sagen?
Also was die Stoa betrifft, sind ja Texte nicht erhalten, sondern immer nur Zitate und so weiter. Also da sind mir jetzt keine Fabeln begegnet, muss ich jetzt leider sagen. Es ist mehr bei Platon und bei Aristoteles. Aristoteles hat sich mal theoretisch über die Fabel geäußert, dass man die eben gerne einsetzt, um in einer Rede oder in einer Philosophenschrift in eine bestimmte Richtung zu argumentieren.
Also Aristoteles sagt, man kann die veranschaulichend nutzen, diese Fabeln quasi, aber er sagt nichts über ihren Gehalt an sich.
Ja, das sagt er in seiner Rhetorik. Ja. Während Seneca, der macht das mehr so wie das Wort zum Sonntag. Der erzählt halt irgendwas, was er erlebt hat. Neulich bin ich durch einen Tunnel gefahren und da war es dunkel und so weiter. Und dann dachte ich, wie sind wir doch einsam in dieser Welt und sowas. Ne? Aber das sind dann Erfahrungsgeschichten, die der Philosoph selber von sich erzählt. Ne? Ebenso wie der Pfarrer beim Wort zum Sonntag. Ne? Aber Fabeln sind mir in der Stoa nicht begegnet.
Und was kann man sonst sagen? Es gibt ja irgendwann meistens in der europäischen Geschichte diese Wiederentdeckung eigentlich dieser Antike. Ist das bei den Fabeln auch so, dass die irgendwann dann in der Renaissance nochmal so einen großen Aufwind bekommen?
Da ist geradezu ein Wunder passiert. Es ist so. Aesop, wie gesagt, ging verloren, weil die westliche Welt ja den Zugang zum Griechischen während des ganzen Mittelalters verloren hatte. Aber inzwischen hatte es einen lateinischen Bearbeiter von Fabeln gegeben, der hieß Romulus, so nannte sich der. Und dessen Fabelsammlung wurde Ende des 15. Jahrhunderts in Ulm gedruckt. Und dieser Druck war neben der Bibel das erfolgreichste Buch der frühen Neuzeit. Es wurde in sämtliche Sprachen, sogar ins Isländische, ins Japanische und Aztekische übersetzt, sodass Aesop um die ganze Welt ging, weil man völlig begeistert war von diesen Fabeln. Und da Martin Luther diesen Romulus auch sehr schätzte, hat er selber auch Fabeln verfasst und ist auch seinerseits dafür eingetreten, dass man in der Gemeinde auch Fabeln liest. Die Renaissance entdeckt diese Textsorte wieder. Dann entsteht ja auch bald von dem Franzosen La Fontaine eine berühmte Fabelsammlung. Also das ist die Zeit, wo es dann wieder auflebt. Während es dann in der späteren Zeit, in der Romantik, verschwindet die Fabel wieder, weil die Romantik ja mehr von der Sache lebt, aber ungern lehrt. Ne? Die Romantik träumt und hat ihre Geschichten, aber sie lehrt nicht. Und dadurch geht die Fabel wieder verloren und wandert dann ins Kinderzimmer. So in etwa. Das wäre so eine ganz lockere Skizze, wie sich das entwickelt.
Ja, das ist ja dann interessant, genau, dass diese gerade das Moralische dann das ist, was man in der Romantik dann nicht mehr möchte eigentlich an der Fabel.
Ja, und auch in der Zukunft, da holt man sich seine Moral woanders her, aber nicht aus Fabeln.
Wie ist das bei La Fontaine? Also wie werden in dieser Zeit dann die Fabeln?
Naja, der nimmt sich die Aesop-Fabeln, aber der erzählt sie so ausführlich, dass es so richtige märchenhafte Geschichten sind. Das ist das Besondere an ihm.
Haben die dann eine andere Bedeutung? Weil wir haben ja das Gefühl, dass die Fabeln heutzutage dann, also irgendwann in...
Am Inhalt ändert La Fontaine nichts. Und sie sind auch in den heutigen Kinderbüchern wenig geändert. Im Stil, ja, in der Erzählweise, klar, damit Kinder das besser verstehen. Aber das sind sie im Original ja auch schon.
Aber es kommt so eine Art Bildungs- oder Wert für die Bildung oder die Schulbildung stärker dann durch bei der Rezeption der Fabeln heutzutage.
Ja, allerdings auch in der Antike wurde es auch schon im Unterricht gelesen. Wir haben sogar Reste von Schulbüchern. Das sind damals so Schrifttafeln, wo Kinder Fabeln drauf geschrieben haben. Also man hat das ganze Leben durch, hat man sich mit Fabeln beschäftigt.
Jetzt sind wir schon so im Sauseschritt durch diese Geschichte durchgegangen. Was finden Sie denn persönlich noch interessant an den Fabeln, auch vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht?
Wissenschaftlich heißt in diesem Fall literaturwissenschaftlich. Es ist halt eine bestimmte Literatursorte, die auf engstem Raum sehr viel aussagt. Und dann untersucht man natürlich, wie sind die einzelnen Fabeln erzählt, wie sind sie aufgebaut, mit welchen Mitteln arbeitet der Erzähler. Denn wir haben verschiedene Fabelerzähler, die alle so ihr eigenes Gepräge haben. Und dann vergleicht man das miteinander und indem man sagt, der fasst die Fabel so auf, der andere so. So beschäftigt man sich wissenschaftlich damit. Es gibt sogar ein ganzes Forschungsunternehmen an der Universität Graz, wo mehrere Leute an Fabeln arbeiten und darüber veröffentlichen.
Was unterscheidet die unterschiedlichen Fabelerzähler? Also wenn wir jetzt Aesop nehmen und dann andere?
Aesop erzählt besonders einfach. dieser Phaedrus, von dem ich sprach, erzählt sehr rhetorisch. Der richtet die Farbe sehr stark auf die Lehre aus. Und dann gibt es noch einen Griechen namens Babrios. Und der erzählt sehr blumig und sehr märchenhaft. Dem ist das Erzählen fast wichtiger als die Moral von der Geschichte. Manchmal fehlt am Ende seiner Geschichten sogar die Moral. Also so wird es dann verschieden abgewandelt. Ich habe das alles mal rausgegeben. Das ist meine Ausgabe von Leben und Fabel Aesops. Das ist dieser Babrios und das ist Phaedrus.
Ah, Sie haben zu allen drei auch einzelne Bücher veröffentlicht, ja.
Und dieser Romulus, den habe ich auch noch. Und da ist auch noch einer dabei, der heißt Avian. Also es gibt mehrere Griechen und Römer, die Fabeln verfasst haben.
Lässt sich noch was sagen zu diesem moralischen Erzählen vielleicht? Also wir haben natürlich schon ein bisschen überlegt, was ist so die Moral? Sie sagen, es sind so bürgerliche Tugenden. Was genau ist damit gemeint?
Naja, ich will nicht gleich sagen spießbürgerlich, aber das ist es schon irgendwie. Es ist so eine Feldwald- und Wiesenmoral, wie man sie halt so... wenn Leute sich in der U-Bahn unterhalten und sagen, ich habe es ja gleich gesagt, das war falsch, was er da gemacht hat oder so, verstehen Sie? Auf dem Niveau bewegen sich letztlich die Moralauslegungen, die am Ende dieser Texte sind. Das ist keine Philosophie in dem Sinne, sondern wirklich hausbackene, so sagt man, Moral. Ne? Aber es stimmt. Falsch ist es deswegen nicht. Nur... wird es sozial verschieden angewandt. In der Oberschicht wird man manches nicht so beachten, weil man da eben doch hinterm Geld her ist und sich nicht darum kümmert, dass Aesop sagt, nein, man soll nicht hinterm Geld her sein. Das Publikum legt die Dinge doch immer ein bisschen anders aus. Und diese Art von Moral wendet sich vor allen Dingen an einfache Leute. Davon kann man ausgehen. Selbst wenn auch bedeutende Geister sie erzählt haben, aber von Grund auf ist Aesop ein Volkserzähler, der sich unter das Volk mischt und diese Geschichten erzählt. So haben wir uns das vorzustellen.
Ja, und es ist auch so ein bisschen so eine selbstbezogene Moral, oder? Also man hat schon das Gefühl, man soll am Ende auch als der rauskommen, der ein bisschen cleverer war. Und also man soll nicht zu viel tönen, man soll aber auch nicht sich zu weit rauswagen. Man soll die anderen auch nicht unterschätzen. Aber es ist jetzt keine Fabeln, die sagen, wirf dich für alles und jeden in die Bresche zum Beispiel.
Nee, eigentlich nicht, nee.
Und was natürlich ich interessant finde auch, ist, es gibt ja, wenn wir so Sprichwörter uns anschauen, dass es ja auch immer diese Gegensätzlichkeit gibt. Also wir haben das im Deutschen ganz oft, dass wir das Sprichwort haben, ich weiß nicht, gleich und gleich gesellt sich gern, aber dann auch Gegensätze ziehen sich an zum Beispiel. Und das stimmt beides natürlich irgendwie und gleichzeitig ist das keine allgemeine.
Zu beiden gibt's Fabeln.
Ja, das ist ich finde wirklich doch nochmal total gewinnbringendes Thema, wenn man sich das anschaut, weil man doch merkt, wie viel man kommunizieren kann eigentlich in wie knapper Form, wie witzig es doch ist, das zu lesen, wie gleichzeitig das, glaube ich, auch wirklich eine menschliche Konstante ist, dass wir Tiere einfach humanisieren. Also das ist ja oft so, wir finden ja oft Tiere auch lustig, wenn wir sie sehen, weil wir uns irgendwie implizit ein bisschen vorstellen, das wären Menschen oder es wäre lustig, wenn ein Mensch sich so verhalten würde und so. Also ich glaube, da kann man doch, wenn das so alte Geschichten sind, schon dann auch so menschliche, anthropologische Konstanten irgendwie rauslesen, dass wir moralische Wesen sind, dass wir in einem gewissen Überlebenskampf natürlich alle uns befinden oder in einem Kampf um Ressourcen vielleicht auch und gleichzeitig, dass wir ja diese Anthropomorphisierung der Tierwelt auch tatsächlich vornehmen und uns Geschichten besonders gut merken können, die irgendwie am Ende nochmal etwas haben, auf das man sie zusammenfassen kann, was nicht die reine Geschichte ist, sondern was darüber hinausgeht. Ich bin auch Filmkritiker und das merken wir natürlich auch bei Filmen ganz oft. Es kann auch negativ sein, dass man versucht, zu viel reinzulesen oder dass jeder Film auf einmal eine große Moral haben muss und so. Also das gibt auch das Problem, aber gleichzeitig merkt man auch, wenn etwas eine hat, die man zusammenfassen kann, dann bleibt es einem tatsächlich stärker im Gedächtnis. Also ich glaube, wir können schon viel rauslesen aus diesen Fabeln, auch wenn sie so simpel auf uns wirken.
Ja.
Was sind, das würde mich noch vielleicht interessieren, sagen wir mal aus literaturwissenschaftlicher Sicht, was sind große Streitpunkte in Bezug auf Fabeln an sich?
Streitpunkte in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Es gab lange Zeit eben diesen Streit, ob die Fabelerzähler so eine Art Sozialrevolution veranstalten. Aber dieser Streit ist beendet, daran glaubt jetzt keiner mehr. Es ist überhaupt die grundsätzliche Frage, vor allen Dingen bei antiker Literatur, will sie von Haus aus belehren oder nicht? Und früher neigte man mehr dazu zu sagen, wollen belehren. Man muss sich dann aber die Gesellschaft vorstellen, die sich Literatur anhörte und eben auch diese Fabeln. Das war ja eine ganz kleine Oberschicht, die sich das leisten konnte, sich entweder sowas erzählen zu lassen oder sich ein Buch zu kaufen, das zu lesen. Der Prozentsatz derer, die lesen konnten und die solche Vorträge verstehen, war ja ganz klein. Und deshalb neigt man heute fast eher dazu, dass diese Texte mehr unterhalten wollten als belehren, zumindest diese Fabeln, weil sie ja so einen rein erzählerischen Charakter haben und das unterhält und dass man dann nebenbei auch noch daran erinnert wird, dass es schlecht ist, wenn man sich mit fremden Federn schmückt, ist ja gut und so, aber der Anspruch dieser Literatur ist nicht allzu groß. Also, dass jetzt diese späteren Fabelerzähler, die an Aesop anknüpfen, jetzt wirklich den Anspruch erheben, die Gesellschaft zu verändern oder so, davon kann keine Rede sein. Es ist ein harmloses Unterhalten mit so einem kleinen lehrhaften Pfiff dabei, mehr ist es nicht.
Ist denn trotzdem, dass die dann in der griechischen Antike so groß werden, die Fabeln oder diese Form, trotzdem auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass wir uns eben in dieser Welt befinden, die immer weniger dann religiös geprägt ist und immer, ich weiß nicht, pragmatischer, diesseitiger wird? Wir merken das ja ganz stark in der Philosophie, auch in Platons Texten, dass es auf einmal ganz viel ums Handwerk geht und ums Regieren und so weiter und so fort. Und hier haben wir ja auch nicht, sagen wir mal, religiöse Wahrheiten, die jetzt in diesen Fabeln zum Beispiel vermittelt werden, sondern es sind eigentlich so alltägliche Wahrheiten.
Manches deckt sich durchaus mit dem, was Christus da erzählt, aber religiös sind diese Fabeln von Haus aus überhaupt nicht. Obwohl auch Götter in ihnen vorkommen, aber die agieren meistens wie Menschen.
Stimmt, da wundert man sich dann manchmal, wenn man das liest und auf einmal tritt Athena auf. Da verredet mit einer Maus, ja. Tatsächlich. Was ist der Grund, dass man in der Wissenschaft mittlerweile einig ist, dass es diese soziale Sprengkraft nicht gab? Also ist das einfach, ach so, haben Sie gerade gesagt, weil quasi man gemerkt hat, die waren gar nicht für ein allgemeines Publikum eigentlich bestimmt, diese Fabeln, und deswegen hätte es das gar nicht haben können.
Einmal das und zum anderen, sie werden ja auch von Angehörigen der Oberschicht erzählt. Ne? Von daher, was hätte ein König für einen Grund, eine Fabel zu erzählen, wenn die Fabel von Haus aus Sozialkritik beinhaltet? Da kann der König ja nicht sonderlich dran interessiert sein. Aber wir haben Fabeln, die von Königen erzählt werden. Ne? Schon ganz alte, aus dem 6. Jahrhundert.
Ja, klar. Das haben wir heute auch manchmal noch bei Geschichten. Genau. Wie können sie rezipiert werden und können unterschiedliche Seiten, die natürlich auch unterschiedlich interpretieren. Deswegen liegt es nahe. Stimmt, wenn man die Kritik des Löwen dann immer so sieht und wie sie ihre Beute, man kann es als Obrigkeitskritik sehen, und gleichzeitig wird genauso oft auch die Maus kritisiert, ja, für ihre Nichtweitsicht oder ein anderes Tier für seine Dummheit oder sowas. Ja, genau. Also man kann das nicht sagen, dass das immer gleich ist.
Weil du gerade sagst, Maus, eine der berühmtesten Fabeln ist die von Stadtmaus und Landmaus, ne? Wo die Stadtmaus erst die Landmaus besucht und sagt, wie primitiv ist denn alles bei dir, komm doch mal mit in die Stadt. Und dann kommt sie mit in die Stadt, aber da wird sie dann fast von den Hunden gefressen, weil in der Stadt ist es eben gefährlich. Also, und die Maus aus der Stadt ist in gewisser Weise böse, weil sie der Landmaus diesen Gefahren aussetzt. Also von daher kann auch eine Maus mal böse sein. Das muss nicht unbedingt ein Löwe oder ein Wolf.
Das ist auch ein Punkt, stimmt, der mir aufgefallen ist, dass wir doch in diesen simplen Geschichten manchmal schon recht komplexe Umstände mit drin haben. Also das ist ja auch eine Geschichte von Urbanisierung, könnte man eigentlich sagen. Ja, aber es ist eine ganz kleine Geschichte, Stadtmaus, Landmaus. Oder wir haben diese Geschichte der Schäfer und der Wolf oder der Hirtenjunge und der Wolf, bei der Hirtenjunge aus Spaß immer Wolf ruft und dann glaubt man ihm nicht, als es passiert. Und das ist natürlich einerseits auch im deutschen Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er doch die Wahrheit spricht, drin. Und gleichzeitig ist das natürlich etwas, was man hochjazzen kann, wie man will, wenn man sagen würde, ja, als Journalisten müssen an der Wahrheit interessiert sein, man kann nicht einfach irgendwas erzählen und dann wird einem später nicht geglaubt und so weiter. Also das ist, glaube ich, das Interessante, dass wir diesen Nukleus haben der Erzählung, aber gleichzeitig auch merken, auch schon damals, da sind eigentlich komplexere Sachverhalte entweder schon drin oder auf jeden Fall leicht drin zu sehen.
Ja, ja. Und da ist die Fabel gut dafür. Denn Politiker lügen ja auch und sagen das gerade Gegenteil kurz danach. Und wenn einem in der Fabel das in einfacher Form schon mal vorgeführt wird, ist man da vielleicht etwas wachsamer.
Ja. Und es ist auch nicht so, es wirkt alles simpel, aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich selber, wenn wir uns jetzt hinsetzen müssen, wir müssen uns jetzt Fabeln überlegen oder ausdenken. So, da gehört schon noch was dazu. Also diese Raben, die an diese Trauben wollen. Füchse sind es, genau. Klar, die Raben könnten ja leicht, könnten da leicht ran.
Ne, da hängen die Trauben zu hoch und deshalb geht er verärgert weg. Ach, sie waren ja sowieso sauer.
Und in meiner Ausgabe steht da sogar als Moral sowas drunter wie, naja, wenn irgendwas nicht geht, dann muss man sich auch irgendwann damit zufrieden geben. Wohingegen witzigerweise bei einer anderen Fabel drunter steht, ich glaube, das ist die, als die, ist das Raben, die Milch trinken wollen, die Steine reinwerfen und dann geht die Milch immer weiter hoch. Da war nämlich dann die Moral drunter, na, es gibt immer einen Weg, also werden auch jetzt wieder zwei Moralen, die sich widersprechen. Aber ich fand eigentlich interessant, dass natürlich bei den Füchsen und den Trauben ist ja auch so ist, oder die bessere Moral ist eigentlich, naja, wenn Leute sagen, sie wollen was nicht, dann könnten sie es vielleicht auch gar nicht kriegen. Ne, das ist auch eigentlich so ganz interessant, finde ich, daran.
Und ja, eben. Ja, ja, das ist die eigentliche Moral.
Und das ist schön. Ja, deswegen glaube ich, genau, man kann nur empfehlen, sich mit den äsopischen Fabeln nochmal zu beschäftigen, sich auch selber vielleicht schon beim Lesen zu fragen, was ist denn wohl gleich die Moral? Und wenn man sie liest, sich zu überlegen, ist das eigentlich die Moral oder nicht? Ja, das ist ein großer Spaß und genau, ich bin ganz dankbar, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Vielen Dank, ja. Niklas. Und am Ende nochmal kurz die Erinnerung, dass ihr Geister finanziell unterstützen könnt auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr das macht, erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge, in der ich zusammen mit Jens Pier, der ist richtiger Philosoph, über einen philosophischen Text spreche. In der letzten Woche haben wir geredet über das Höhlengleichnis von Platon. Und in der nächsten Woche sprechen wir über Wittgensteins Ethik-Vorlesung. Wenn ihr das hören wollt, schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Dann genau, du hast verschiedene Bücher geschrieben, die man sich anschauen kann, nochmal über die Fabeln.
Naja, und ich habe eine Einführung geschrieben, die ist ganz frisch erschienen bei De Gruyter. Die antike Fabel, eine Einführung.
Dann ist das auch nochmal empfohlen. Vielen Dank und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.